der GameTube-Podcast. Heute Jahresrückblick 2018, Teil 1.
Hallo zum GameTube-Jahresrückblick, dem besseren von beiden mit Fritz.
Und Michi.
Es gibt vielleicht noch einen anderen, aber der kann ja nur schlechter sein, allein schon personell bin ich. Ich habe genau letztes Jahr, glaube ich, genau mit dem gleichen Spruch angefangen.
Ja, das ist doch super, dann können wir doch einfach den vom letzten Jahr ausschalten. Genau, so wie damals die Kohlrede zum 1. Januar. Sie haben doch mal aus Versehen das falsche Tape reingepackt haben und ja, die Rede vom letzten Jahr. Kann passieren.
Wir sind euch aber dieses Mal zugeschaltet aus dem Studio des immerwährenden Silvesters, wo immer die Feuerwerkskörper im Hintergrund eingefroren sind. Das ist keine Tricktechnik, sondern wir haben für euch da einfach keine Kosten und Mühen gescheut. Wir wollen mit euch jetzt so ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen. Wir haben uns aber diesmal gedacht, wir machen das nicht so super streng chronologisch und im Januar kam das und so weiter und so fort, weil wir auch unterschiedliche Sachen gespielt haben dieses Jahr und das sich vielleicht gar nicht so wirklich ergibt. Haben wir halt, Fritz hat mehr so Themen, ich habe mehr so die Blockbuster und dann hoffen wir, dass wir alles irgendwie abgedeckt kriegen. Ja. Willst du mal anfangen mit einem Thema, das du so...
Ja, ich habe mir, Entschuldigung, ich habe das Jahr mehr oder weniger so, in 10 Themen zusammengefasst. Habe ich mir hier auch alle notiert. Ich spoilere natürlich jetzt nichts, wenn ich das Blatt hochhalte. Und ich würde sagen, ich fange mit Thema Nummer 1 an, und zwar meine neu aufgekeimte Begeisterung für das Battletech-Universum. Das ist ja das Universum, in dem auch MechWarrior spielt. Und ich habe tatsächlich im Sommer angefangen, MechWarrior 2 wieder mir irgendwie hinzubasteln, sodass es halt auf einem modernen System läuft.
Du bist so süß, weißt du das? Ich finde das so putzig.
Also es läuft jetzt wieder. Und ich habe auch das hinbekommen, man kann das so einstellen, dass man weiter sehen kann, weil die Spiele ja früher so waren, dass die nur irgendwie 500 Meter weit die Objekte dargestellt haben. Das Problem ist aber, dass die so Langstreckenraketen oder schwere Laser, die schießen halt weiter, die schießen kilometerweit. Und du kannst auch einen Gegner aufschalten, der einen Kilometer entfernt ist, dann siehst du auch schon das Fadenkreuz, wo er ist, und dann schießt du einfach in die Leere rein. Mhm. Ein bisschen doof. Also habe ich es jetzt so gemoddet, dass du 8 Kilometer weit gucken kannst. Also siehst du 8 Kilometer mehr oder weniger Leere, und das Spiel zerbricht dabei auch ein bisschen, weil man dann schon sieht, wo überall im Level schon die Grafiken warten darauf, dass sie ihren Einsatz haben. Also das Landungsschiff zum Beispiel fliegt nicht wirklich aus dem Level raus, es fliegt irgendwo in eine Ecke und kommt dann rein, wenn es reinkommen soll. Oder auch die Mechs, die dann irgendwann später geskriptet anfangen, in die Mission reinzulaufen, die stehen schon da. Nur halt so weit weg, dass das Spiel das früher nicht angezeigt hat. Ich sehe das jetzt. Das war Schritt Nummer 1. Dann habe ich Ghost Beer Legacy, also das Add-on, zum Laufen gebracht. Dann das Mercenaries, das habe ich immer noch nicht so richtig hingekriegt. Dann habe ich gedacht, ach komm, dann auf einmal kannst du stehen. Machst du MechWarrior 3 auch noch. Das läuft jetzt auch. Und dann noch MechWarrior 4, irgendwie eine Version zusammengebaut, wo dann die deutsche Sprachausgabe wieder drin war, weil das habe ich von der CD nicht zum Laufen. Naja, es war auf jeden Fall, es war ein schöner MechWarrior-Sommer. Hab's natürlich fast nichts davon gespielt, aber es lief.
Aber du könntest es jetzt in schön alles spielen.
Es würde gehen. Und mir fällt gerade auf, haben wir eigentlich unsere Kamera scharf gestellt. Das sieht alles so ein bisschen verwaschen aus.
Das war
Technik-Experten, wie wir so sind. Keep für talking. Alle, die das jetzt als Podcast hören. Ihr seid erlöst von diesem Dilettantismus. Alle, die sich gemacht. Das Video anschauen. Es tut uns leid. Auf jeden Fall kam ja dann dieses Jahr noch das Spiel Battletech raus, was ja ein rundenbasiertes Taktikspiel ist, wo man eben so eine großen Battle-Mechs steuert und auch so eine ganze Mercenary-Einheit verwalten muss. Das kam aber auf Englisch raus, im Frühjahr, glaube ich. Und das hat recht viel Text und ich wollte es eigentlich ganz gerne, ich wollte dieses ganze Universum darüber auch ein bisschen wieder kennenlernen, wollte es aber dann gerne auf Deutsch spielen. Und jetzt kam vor ein paar Tagen die deutsche Version raus, in der Beta-Version. Und da steht zum Glück auch Beta dran, denn also so viele Übersetzungs-Tralala-Geschichten habe ich schon lange nicht mehr falsch gesehen. Aber mein Gott, dann ist es halt manchmal so. Und dann habe ich aber auch letztens im Rom-Urlaub, habe ich dann auf dem Flug mal angefangen, diese Battletech-Bücher zu lesen. Es gibt ja über 50 Bücher.
Das hast du früher nie gemacht?
Nee, nie gemacht. Ich habe das ja gespielt, seit ich, keine Ahnung,
bist du überhaupt nicht qualifiziert gewesen, so einen Mac überhaupt zu fahren?
Gar nicht. Also mich hätten sie da nicht an Steuer lassen dürfen. Und es war auch so, das war so ein typisches Kindheitsspiel. War in der Regel dann auch auf Englisch. Wer weiß, wo diese Versionen herkamen. Kann ja heute keiner mehr sagen. Ne? Und selbst die deutsche Version ist, da sind zwar die Missionsbeschreibungen in MacWorld 2 zum Beispiel auf Deutsch, aber das ganze Glossar, wo das Universum erklärt wird, ist alles auf Englisch. Kannst du also total vergessen. Ich wusste eigentlich nie sonderlich viel über das Universum, nur so
wobei
in groben Zügen.
Es wäre fast schon interessanter gewesen, sich das erklären zu lassen, wie du dir als Kind das alles zusammengereimt
aber hallo,
hast, wie dieser Krieg funktioniert.
Ey, dieser Begriff Inner Sphere.
Ja.
Ich habe immer so, was soll denn diese Inner Sphere sein? Was bedeutet denn das? Und warum sind denn die Clan-Macs technologisch viel besser als die Macs der, oder oft besser als die Macs der Inner Sphere. Inner Sphere heißt doch, die sind nah und näher an der Erde dran. Und die Erde ist ja der Ausgangspunkt. Da muss ja die Technik eigentlich besser sein. Und je weiter man rauskommt, man kennt es ja so von Star Wars, je weiter du rausfliegst also von dem leuchtenden Zentrum des Universums, wird halt auch, auch die Technik schrottiger.
Ja.
Und so habe ich natürlich auch gedacht, dass das da so sei. Aber hier in dem Universum ist das ein bisschen anders. Die Clans, die außerhalb um diese Inner Sphere herum teilweise ihre Basen haben die bessere Technologie von früher. Die haben sich nicht zwischendurch im Bürgerkrieg aufgerieben und alles zerstört, sondern die haben ihr Zeug immer schön geputzt. Also immer schön sauber gehalten. Also Leute, wenn ihr mal ein Battlemech erbt, immer schön sauber halten. Und deshalb waren die besser. Das habe ich als Kind und auch als Jugendlicher, als ich diese Spiele gespielt habe, aber eigentlich nie so richtig geschnallt, warum das eigentlich so ist in diesem Universum. Die Spiele erzählen das auch nicht so wahnsinnig gut. Ja, auf jeden Fall habe ich dann angefangen, mal so ein Buch davon zu lesen oder mal mehrere Bücher davon zu lesen und finde die recht unterhaltsam. Also es ist jetzt keine große Literatur, mein Gott, aber ich bin auch kein sehr anspruchsvoller Leser. Ich
auf Deutsch oder Englisch?
Ich glaube, auf Deutsch sogar. Ja. Und ich fand die echt, die waren so richtige Abenteuergeschichten. Ne? Also so typische, so ein bisschen so Söldner, auch viel so, ja, Kampf im Dreck so ein bisschen und dann auch immer Verrat, weil es ja geht ja dann immer viel um Adlige und große Häuser, die da gegeneinander kämpfen und dann, und worauf ich aber hinaus wollte, ich glaube, wir werden hier nie fertig, wenn ich bei jedem so viel Scheiß erzähle, ist, dieses Jahr war für mich so das Wiederentdeckungsjahr des Battletech-Universums, das erste Mal das Jahr, wo ich da auch richtig reingekommen bin und es ist seit langem mal wieder ein Universum, in das ich auch gerne eingestiegen bin. Ich habe auch Destiny 2 gespielt dieses Jahr und fand das sehr, sehr cool. Ich habe es als Singleplayer-Spiel gespielt. Aber das Universum, finde ich, ist super flach.
Ja.
Also das tut immer nur so, als sei da eine gewisse Tiefe drin. Aber im Notfall ziehen sie dann halt den nächsten Weltraummagier aus der Tasche und dann, oh, jetzt ist hier der Weltraummagier. Und das nervt mich so. Und Battletech ist halt ähnlich wie Mass Effect. Es ist alles hergeleitet. Es gibt eine Historie, es gibt Gründe, warum das alles so ist.
Mhm.
Warum gibt es keine großen Raumschlachten im Battletech? Warum gibt es keine Raumflotten, die unterwegs sind? Warum ist dieses ganze Zeug so alt? Ich meine, diese Battlemechs, die sind ja meist über 100 Jahre alt. Und das ist alles hergeleitet. Und ich fand es total cool, mal wieder in so ein Universum reinzugehen. Und das hatte ich seit Mass Effect eigentlich nicht mehr. So ein richtig befriedigendes neues Universum, was halbwegs hergeleitet ist. Halo hat das ja auch so ein bisschen. Nur Halo macht es halt auch eher so wie Battletech auch, nicht in dem Spiel selbst, gut, Battletech ist jetzt ein Brettspiel gewesen ursprünglich, aber eben eher in den Büchern drumherum, auch in den Spielen und so, wird nicht so wahnsinnig viel davon erklärt. Aber durch die Bücher bin ich jetzt halt voll rein und habe halt auch jetzt riesen Spaß mit dem Battletech-Spiel, weil das halt auch, ist halt ein cooles Spiel, wo du so viel mehr rausziehen kannst, wenn du das Universum kennst. Und so sehr ich jetzt zum Beispiel auch Warhammer-Spiele durchaus gerne spiele, die Lore finde ich jetzt auch noch nicht so einladend, weil die mir auch oft so ein bisschen so, naja, dann ziehen wir halt den nächsten Dämon aus der Tasche, der dann da um die Ecke kommt.
Ja,
und irgendwie läuft es immer wieder das Gleiche hinaus.
Schon die Warhammer-Aficionados, die Klingen wetzen. Für den
ich weiß.
Maurice sitzt irgendwie mehrere Räume weiter. Wenn der das spitz kriegt, dann bist du fällig.
Das wird gefährlich. Aber wie gesagt, das war so ein bisschen mein Jahr in Battletech. Ich fand das sehr schön. Ich freue mich auf die weiteren Sachen, die da kommen. Weil nächstes Jahr kommt ja MacWarrior
5. Da freust du dich auch, ne?
Super.
Da ist der schon ganz heiß wie Frittenfett. Dann werfe ich jetzt mal zwischen rein.
Fritzfett.
Das hast du gesagt.
Bin ich auch.
Dann werfe ich jetzt mal zwischen rein. Ich bin jetzt immer so wie der Werbeblock. Ich bin quasi so die Blockbuster-Intermission. Weil wir haben vorhin schon gemerkt, ich habe mehr so dieses Jahr die ganzen Blockbuster gespielt und Fritz hat eher so kleinere Sachen und andere Sachen. Und deswegen haben wir uns das so aufgeteilt. Ich glaube, worüber ich jedenfalls sprechen möchte oder was mich dieses Jahr auch beschäftigt hat, war God of War. So ein tolles Spiel, da habe ich mit Martin ja das Let's Play dazu gemacht, hätte so schief gehen können. Also hätte alles daneben gehen können. Mhm. Ich meine, das ist ja schon eine etablierte Serie gewesen, einfach eher ein sehr auf Gore setzendes Actionspiel, feste Kameraperspektive. Es ist dieses Griechenland-Szenario, das griechische Pantheon und jetzt den Helden da rausnehmen, in ein, in Anführungszeichen, trendiges Third-Person-Action-Spiel rein zu verfrachten. Er hat jetzt eine Axt. Es ist, das Kampfsystem ist irgendwie anders. Er hat ein Kind dabei. So Kinder-Sidekicks sind immer scheiße. In Filmen weißt du immer, wenn ein Kind dabei ist, das wird so nervig. Und dann ist das so ein Brett gewesen. Also, ich muss sagen, dass ich nicht uneingeschränkt davon begeistert war. Also, was mir da echt ein bisschen madig gemacht hat dieses Jahr, ist, dass es im Vorfeld so hochgehypt wurde. Ich meine, das habe ich jetzt für euch auch gerade gemacht. Aber das wurde ja quasi...
Aber du hast es doch gleich gespielt.
Ich habe es gleich gespielt, aber trotzdem. Also ich hatte quasi... Die Tests waren alle durch und dann haben wir erst angefangen, das zu spielen. Und die internationalen Testmeinungen waren ja alle so, dass das Allergrößte. Und wenn man das jetzt spielt, also ohne euch jetzt zu viel vorwegzunehmen, man sollte nicht erwarten, dass das jetzt so in der gleichen Schlagzahl weitergeht wie die vorherigen Spiele, wo ja dann quasi am Ende ein Gott pro Stunde stirbt, so ungefähr. Es ist dann eher wieder sehr viel langsamer. Es ist eine sehr viel intimere Geschichte, in Anführungszeichen, mit sehr viel weniger Akteuren, die da irgendwie mitmachen. Es geht viel mehr um Kratos und seinen Sohn und eben die Reise, die die unternehmen. Und man erwartet halt eher so ein, die toppen jetzt God of War 3 nochmal und dann bringt ja hier auch noch, wen gibt's alles, Thor, Odin, alle nordischen Götter, einen nach dem anderen um. Aber so ist es halt gar nicht. Und das hatte ich am Anfang ein bisschen... falsch eingeschätzt.
Aber ist es denn, also ich habe es ja auch noch nicht gespielt, es steht ja noch auf meiner Liste, sogar noch auf der Kaufliste, noch nicht mal gekauft. Die anderen Sachen hat ja wenigstens schon alle.
Ich kann es dir sogar geben, ich habe das auf Disc.
Echt?
Ja,
siehst du. Oh, gib mir mal, dann weiß ich, was ich Weihnachten...
siehst du mal.
Dann hat jetzt doch die PlayStation gewonnen. Ich hatte nämlich die große Überlegung, welche Konsole nehme ich mit zu Weihnachten zu meinen Eltern, weil ich dann schön auf der Couch liegen kann und irgendwas spielen kann. Und das war halt entweder die Xbox oder die PlayStation. Und die Xbox hat halt Red Dead und auch noch ein paar Ashen jetzt zum Beispiel auch. Oder PlayStation mit Shadow of the Colossus, Spider-Man. Und jetzt kommt auch noch God of War. Gut, die PlayStation gewonnen.
Ja, also, mach das so. Was wolltest du jetzt sagen?
Ist es denn, weil das habe ich nicht so ganz mitbekommen, weil du sagst, es wird langsamer und es ist kleiner. Ist es dann aber trotzdem von der Action durchgängig? Also zieht es von der Action her? Oder sind da auch sehr viele, läufst du zum Beispiel lange von A nach B oder hast du eher so ein Shadow of the Colossus-Vibe?
Nee, also wenn du läufst, das ist schon alles so getaktet, dass die zwei sich unterhalten. Also es ist nie so, dass du dann quasi so, du kannst dich schon frei in dieser Welt bewegen und wenn du jetzt wirklich pausenlos hin und her läufst, dann haben sie nichts mehr zu erzählen. Aber die haben zum Beispiel auch ganz viele so, wenn die mit dem Schiff fahren zusammen, dann fängt immer Kratos an, seinem Sohn so lehrreiche Geschichten zu erzählen. Und das ist halt auch so der Running Gag, wer kann das halt überhaupt nicht. Und die Geschichten sind halt alle, die Geschichten sind immer so, ein Spartaner haut jemanden tot, er hat's richtig gemacht. So, aber wann ist die Moral? Naja, weil er ihn halt tot gehauen hat, so ungefähr. Also das ist schon so getaktet, dass die sich immer irgendwie unterhalten, da immer irgendwie Banter ist und das nie so wirklich so Durchhänger hat.
Hast du das auf Deutsch oder Englisch gespielt?
Wir haben es auf Englisch. Nee, auf Deutsch haben wir es gespielt. Auf Deutsch haben wir es gespielt,
weil, stimmt. Doch, jetzt waren noch die TGAs, also die Game Awards. Ja. Und da war doch dann, das hatte ich habe das so im Halbschlaf geschaut, und dann kamen doch die beiden Sprecher auf die Bühne. Ja. Ich wusste ja nicht, dass es die beiden Sprecher sind. Ja. Und ich habe vor allen Dingen den Tia-Hauptdarsteller, obwohl ich ja Stargate hoch und runter geguckt habe, ich habe den nicht erkannt.
Der ist der Christopher Judge.
Christopher Judge, genau. Ich habe den nicht erkannt. Es hat ewig gedauert, bis es da Klick gemacht hat.
Ja, weil er halt dieses Ding nicht auf hatte.
ja, wo er, das ist ja, dann erkenne ich so ein Alien nicht, wenn er nicht irgendwie so ein goldenes Ei im Gesicht hat. Dann weiß ich nicht, was es ist. Und dann kam der... dann kam der ja auf die Bühne und dann kam halt auch diese Stelle. Da hat es dann langsam einen Klick gemacht mit dem Read It Boy.
Ja, das ist ja auch das Geile in dem Spiel, weil also Atreus, der Sohn, ist ja der Einzige, der diese nordische Sprache lesen kann. Mhm. Kratos kann das nicht und dann muss der Sohn ihm immer alles vorlesen. Das, im Spiel ist auch mal Read It Boy oder Lies, Junge. Funny cool. Sidebar, was ja dann irgendwie eine echt coole Geschichte für uns geworden ist. Der Kratos-Sprecher, der Deutsche, spricht ja unseren Patreon-Trailer. Ja. Das ist ja so toll, dass das irgendwie geklappt hat. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank. Nee, also wie gesagt, das God of War, ein tolles Spiel. Das Einzige, was ich mich ein bisschen schwer tue, ist, so mit dem Finger drauf zu zeigen, was ist das eine Setpiece, das einem in Erinnerung bleibt. Weil das gab es nicht so richtig. Ich meine, das wäre bei God of War 2 halt irgendwie hier das mit dem Koloss, das wäre bei God of War 3 halt irgendwie...
Kommt da nicht irgendwann so ein Drache?
Es kommt ein Drache, aber ich fand, also in dem neuen jetzt, aber ich fand das... Es ist nicht so diese super... Es ist schon irgendwie durchgeskriptet, aber es war jetzt nicht so diese Aktion, die mir so in Erinnerung geblieben ist. Dafür ging es irgendwie zu... Holter die Polter, aber trotzdem tolles Spiel, guter Start ins Jahr.
Klingt gut. Werde ich auf jeden Fall dann Weihnachten mal schauen. So viel Familie muss ja nicht sein.
Ja, und es geht auch um Familie in dem Spiel.
Genau. Dann sage ich meiner Mama, du Mama, Kuchen backen ist super, aber jetzt ist auch mal Schluss, ne? Jetzt hier, lies mal ein Buch oder so. Ich wollte dich noch irgendwas zu God of War fragen, aber genau, was mich ein bisschen gewundert hat, ist, das war ja so erfolgreich und war ja auch absehbar, dass es erfolgreich sein würde, dass da keine Erweiterung kam. Hätte ich gedacht, dass da noch irgendwie...
Hätte ich auch gedacht.
Sorry, DLC.
Ist eigentlich schon wieder zu spät, ne? Dass das noch angekündigt wird.
Vielleicht machen sie halt so einen halben Standalone-Ding, so ein bisschen wie bei Horizon. Aber es hat mich eh bei den Sony, großen Sony-Titeln wundert mich das immer so ein bisschen. Spider-Man war jetzt die Ausnahme, aber viele von denen bleiben DLC-los, so Story-fortsetzungslos. Mhm. Oder sie kommen dann sehr, sehr spät nochmal angekündigt. So ja. als würden sie wirklich bis zum Ende warten, bis sie dann überlegen, was können sie denn noch machen. Ich meine, ist ja super, das so rum zu machen.
So sollte es ja eigentlich sein,
aber ist es halt leider nicht. Das wundert mich manchmal, weil die ja mit Anlauf eigentlich so große Blockbuster sind. Bei Horizon ja auch. Also es ist ja, dass das ein Erfolg werden würde, war ja abzusehen. Naja. Von wegen, ich habe nur die kleinen Sachen dieses Jahr gespielt. Ich habe größtenteils tatsächlich um die Blockbuster herum gespielt. Einen Blockbuster vom letzten oder vom vorletzten Jahr habe ich aber doch nachgeholt, und zwar Final Fantasy XV auf dem PC allerdings. Ich wollte nur warten, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Ich habe zwar die PlayStation 4 Pro und ich hatte es auch auf der Pro, aber da musste dich halt entscheiden zwischen entweder 60 Frames oder schöne Grafik. Mhm. Und das war eine Entscheidung, die will ich nicht treffen, deshalb spiele ich in der Regel auf dem PC, wenn es geht, denn da kriegst du halt 60 Frames und schöne Grafik. Und das ist ja auch recht hübsch, aber mein Gott, ist das ein durchwachsenes Erlebnis.
Ja.
Also manche Abschnitte sind echt cool, dann aber wieder ewig in die Länge gezogen. Also diese ganze Nebenquest-Scheiße kannst du komplett rausschmeißen. Die ganze Open-World-Scheiße kannst du fast komplett rausschmeißen, bis dir das Spiel mal ein Auto gibt, wo du auch in die Landschaft fahren kannst. Und also die ganze Struktur von dem Spiel ist so, so merkwürdig. Mhm. Auch die Beziehungen von den Figuren untereinander. Manchmal fand ich diese kleinen Gespräche zwischen den
Typen. Es geht um diesen Prinzen und seine Freunde, genau, die da rumfahren. Okay.
Genau. Manchmal fand ich die echt cool. Manchmal nur nervig, dann ist auch das ganze Universum darum so merkwürdig. Ich habe mir dann vorher diesen Renderfilm angeschaut, der so ein Prequel ist. Wenn du den nicht gesehen hast, steht es am Anfang auch so, what the fuck are you talking about? Mhm. Und das wird auch nie sonderlich doll erklärt. Die DLCs habe ich noch nicht gemacht. Sind ja auch noch nicht alle raus.
Einer kommt ja noch,
ne?
Die sind dir ja entgegengekommen und haben den Rest gecancelt. Ja, Leute, der Fritz kommt da nicht hinterher.
Jetzt schmeißt das weg. Jetzt reicht hier, ne? Also, das war wirklich eine komische Erfahrung. Es ist allerdings, und deshalb habe ich es jetzt auch mit aufgenommen, weil sonst hätte ich es vielleicht gar nicht erwähnt, es ist mein erstes Final Fantasy, das ich tatsächlich mal durchgespielt habe.
Was?
Ich habe noch nie es geschafft, mal ein Final Fantasy durchzuspielen. Ich finde, es hat sich in dem Fall jetzt nicht sonderlich gelohnt, muss ich gestehen. Aber ich bin auch kein großer Final Fantasy-Fan. Also so viel gibt mir das nicht. Auch diese repetitive Kampfart. Also jetzt geht es ja sogar noch schnell, dass du aus dem Kampf auch schnell rauskommst. Früher war immer dieses und dann die Punkte und oh Gott, ey, nach dem fünften Mal so, wo ist die Scheiß-Taste zum Überspulen? Jetzt hast du ja wenigstens bei den alten Spielen gibt es ja diese Dreifachbeschleunigungsfunktion, dass du beim Rumlaufen, dass du ganz schnell rumlaufen kannst zum Beispiel. Oder dass du zum Beispiel, wenn du jetzt Final Fantasy VII auf der PS4 kaufst und nachholst oder auf dem PC, dann ist eine Funktion drin, dass du zum Beispiel dir das ganze Grinden sparen kannst, weil du dann einfach im Kampf so eine Taste drückst und dann wird deine Figur hochgelevelt, bis sie an diesen Kampf ranpasst. Dann kannst du dir ganz viel Grinding sparen, ja, klar, wenn du sagst, ey, ich will eigentlich gerne mal die Story erleben von dem Spiel und will einfach mal durchkommen. Das ist, finde ich, eine super Idee für so, gerade für Retro-Spiele Spiele, die sehr auf Grind ausgelegt sind. So quasi, sage ich ja immer wieder, ich hätte gerne die Erwachsenen-Versionen von den Spielen. Also dieses
respektiert unsere Zeit, verdammt nochmal.
Ja. Gebt mir die Version, wo eure Highlights sind, wo ihr sagen würdet, hey, wenn ihr damit zu euren Familien gehen würdet und sagen würdet, schau mal, daran habe ich die letzten 7 Jahre gearbeitet, unsere beiden Kinder vernachlässigt, die geboren wurden in der Zwischenzeit und diese Ehe vor die Hunde geritten. Aber guck mal, hier sind die 20 Stunden Highlight aus dem 500-Stunden-Spiel, für die sich das richtig gelohnt hat. Wo dann die Frau daraufhin sagt, Alter, du bist so ein Arschloch, hau ab. Aber ich hätte gerne diese Erwachsenen-Version von den Spielen. Naja, wie gesagt, Final Fantasy XV, erstes Mal eins durchgespielt und reicht jetzt auch erstmal wieder. Ich freue mich trotzdem auf Final Fantasy VII, diese Remakes.
Ja, wenn die denn mal kommen.
Ach, irgendwann kommen die schon.
Das ist ja auch
ist ja nicht so, komisch. Als hätte ich nicht genug zu tun.
Aber was da so hinter den Kulissen bei Square so abgeht,
Wahnsinn.
Will man, da steckst du auch nicht drin. Ja. Jetzt muss ich gerade mal gucken.
Was hast du denn noch gespielt hier dieses Jahr? Ne?
Playlist, ne? Ja, genau. Also auf jeden Fall, dann sprechen wir es doch gleich an, da können wir auch beide drüber reden. Sea of Thieves war dieses Jahr, hat uns das ganze Jahr über begleitet, hat mehr oder weniger mit unser GameTube-Livestreaming eingeläutet und uns auch immer wieder begleitet. Ja, es ist ein Wechselbad der Gefühle, aber die Ausschläge, so extrem hat man sie selten. Also zum einen himmelhoch jauchzend, diese ersten Beta-Erfahrungen, wo man dachte, kann doch nicht legal sein, dass ein Spiel so viel Spaß macht. Das muss doch verboten werden. Um dann halt aber nach dem Release relativ schnell zu merken, oh, da ist aber ganz schön die Luft raus und das ist halt hier nur jetzt Grind halt und Wert halt hier Level 50 bei allen Fraktionen. Und ich habe es ja dann von uns allen quasi noch am längsten gespielt, aber das hat mir dann auch irgendwann...
Ich habe das nur mit euch gespielt.
Ja, ja, und du hast ja dann auch irgendwie, als wir dann mal nochmal zusammengespielt haben, hast du ja schon während dem Stream dann auch keinen Bock mehr gehabt.
Ja, aber dann war auch alles durch.
Ja.
Aber wie du schon sagst, diese Höhepunkte, also der große Unterschied und das Besondere, finde ich, an Sea of Thieves war es, es hat instant Spaß gemacht. Also ich finde, die meisten Spiele heutzutage sind so, dass man so dieses, jetzt muss man sich erstmal reinarbeiten oder man muss erstmal so eine Bestrafungsphase durchstehen. Das hatten wir dieses Jahr ziemlich oft, gerade auch in Koop-Spielen, dass man ist so unterpowered in das Spiel reingegangen, dass erstmal so die ersten 5 Stunden sind, jetzt bring mal deine Figur auf den Level, dass du halbwegs mitspielen kannst. Wo ich dann mal so denke, ey, warum habe ich denn erst 5 Stunden Nerverei, bevor der Spaß kommt? Das ist, wie viele Leute ja dann auch mal sagen, bei dem und dem MMO ist ja alles egal, nur das Endgame zählt, wo ich so denke, ich spiele doch nicht 50 Stunden Spiel und quäl mich da durch und sag mir dann, aber dann wird es ja spaßig, dann bin ich schon lange weg. Einzige Ausnahme ist vielleicht, wo ich es mir tatsächlich immer wieder antue, ist die X-Serie, die ja auch am Start, aber auch die ist instant befriedigender geworden, also ist viel schneller geworden und das war halt bei Sea of Thieves schon krass.
Also es ist von Anfang an einfach Spaß. Du kannst ja auch nicht besser werden. Also du als Spieler kannst erfahrener sein, weil du halt eher schnallst. Das haben wir ja dann auch beim Spiel gemerkt. Wir sind immer noch voll die Honks, aber einfach...
Auch im Spiel.
Wie dieses Schiff funktioniert. Dass man dann irgendwann auch versteht, was jetzt die Aufgabe der Crew ist und so. Wenn das Schiff auf Grund läuft, wenn der Wind sich irgendwie gedreht hat, wenn man irgendwie gerade im Kampf ist oder so. Und klar, man verlernt dann natürlich auch wieder viel, wenn man das dann monatelang nicht spielt, aber trotzdem, man steigert sich da, aber trotzdem könnte man halt einfach jetzt noch irgendwie Neues sofort mit dazu holen. Mhm. Und er kann sofort als vollwertiges Mitglied dieser Mannschaft mitmachen und muss nicht hier irgendwie erst auf den Idiotenhügel.
Man muss auch mal sagen, bei aller Kritik, die man sicherlich an dem Spiel finden kann, wie gut das auf Koop ausgelegt ist, was die Aufgabenverteilung angeht. Auch das Niveau der Aufgaben, dass das so ist. Da kommst du rein und du kannst ja aber trotzdem, du kannst dich schon verfeinern, auch damit, wie segelt man richtig, wie viel Koordination ist mit an den einzelnen Stationen und so. Meine Hoffnung ist ja ein bisschen, dass irgendwann Star Citizen, wenn es irgendwann mal so halbwegs fertig ist, ein ähnliches Gefühl schaffen kann. Aber da habe ich eher ein bisschen Angst, dass sie es vielleicht wieder zu überkomplizieren.
Ja.
Aber diese leichte Zugänglichkeit habe ich in der Form in einem Koop-Erlebnis, was trotzdem so auch weitläufig ist, mit von wegen, dass der ganze Ozean und das alles in so einer Kombination noch nicht erlebt. Und mein Gott, dieser Ozean, wie schön ist dieses Spiel? Das ist ja nicht zu fassen. Und sie machen es ja auch immer schöner. Jetzt ist ja noch Nebel reingekommen. Ja. Und ich finde auch, irgendwie ist das, ich weiß nicht, es sah aus, als wäre die Beleuchtung schöner nochmal geworden. Meine Fresse, ist das ein schönes Spiel.
Ja, und inzwischen halt jetzt auch genug zu tun. Also ich meine, es gibt immer noch der Kritikpunkt, dass es noch viel Grind beinhaltet, ist immer noch da. Aber inzwischen ist man wenigstens an dem Punkt, dass man auch als jemand, der da jetzt nicht so Bock auf Grind hat, genug unterschiedliche Sachen zu tun hat, um sich halt abendelang zu beschäftigen. Also halt auch diese
also zumindest in der Gruppe. Ich glaube, alleine ist echt immer
noch... Ja, alleine ist das sinnlos. Dafür, das wird auch, glaube ich, nicht mehr.
Nee,
also das sehe ich nicht mehr passieren. Man muss sich schon auch irgendwie so ein bisschen seinen eigenen Spaß machen, aber eben auch... Das hat für mich Multiplayer-Momente geschaffen, wie ich sie zuletzt bei Journey erlebt habe. So dieses, das mir zurückgeben des Glaubens an die Menschheit. So, dass die Menschen doch irgendwie gut sind. Also ich meine, wie wir damals dieses High-Dingsbums gespielt haben und dann, wer das nicht gesehen hat, shame on you, aber das geht es eben darum, man segelt an das eine untere Ende der Karte, um dort von so einem Seemann ein Lied zu lernen, indem man das einfach mit dem zusammen spielt. Und dann muss man dieses Lied an das andere Ende der Karte bringen. Das sagten wir erst, wir gehen dahin, spielen das einmal, dann können wir das. Bis uns aufgefallen ist, nee. Dieses Lied muss diese ganze Reise über mindestens einer spielen. Und dann kann ein anderer wieder mit einstimmen, dann kann der erste aufhören. Aber man muss das halt immer, es muss immer die Trommel quasi weitergetrommelt werden. Und dann war das ja auch... diese Fahrt dahin und dann haben
und
dann wir
gemerkt, haben wir noch ein anderes Schiff getroffen. Ja, genau, haben uns aber mit denen verständigt.
Genau, ne? Dann war das nämlich so, du musst ja zu fünft sein. Wir sind ja nur zu dritt gewesen. Und dann noch ein anderes Schiff finden, das dann erstmal auf uns geschossen hat. Einer musste die ganze Zeit weiter trommeln, während alles in Flammen steht, so ungefähr. Und dann denen klar zu machen, Leute, kommt mit. Dann kommen die mit und dann fahren die da hin und dann spielen wir alle gemeinsam dieses Lied. Und dann ist ja dieser Moment, wo dann eben der Himmel sich verdunkelt, unsere Tattoos alle. Ich dachte mir so, Alter, wie geil ist das gerade? Passiert das gerade wirklich?
Ja.
Und dann kommt dieser Mega-Hai. Und dann gewinnen wir am Ende auch. Und dann war es ja auch dieses, wie der Hai uns vernichtet hat. Und wir dann dachten so, das bringt nichts mehr, jetzt gehen wir auf. Und dann haben wir es am Ende tatsächlich noch geschafft. Ja. So krass. So ein krasses Gefühl.
Dieses mit den Instrumenten, muss ich übrigens sagen, ist echt, das ist die coolste Koop-Idee ever, glaube ich.
Ja.
Also diese Mechanik mit den Instrumenten, dass dann alle einstimmen in das Lied, das der Erste angestimmt hat. Und dann jedes Instrument dann eben natürlich auch ein bisschen anders klingt. Und dass das Lied auch anders klingt, je nachdem, welches Instrument das Lied startet und dass du das überall mit hinnehmen kannst und die ganze Zeit weiterspielen kannst. Das ist so eine clevere, kleine Idee. Also tolles, tolles Erlebnis.
Ja.
Kann man nicht anders sagen. War das mein Ding oder dein Ding?
Ich weiß nicht, unser Ding, beide.
Ne? Oh, war unser Ding.
War unser Ding. Dann darfst du nochmal, ich hab's angefangen.
Dann mache ich weiter mit meinem Punkt 3 und das ist mein ständiger Kampf mit der Nintendo Switch, die ich eigentlich als Konsole sehr mag. Also auch grundsätzlich von der Idee her.
Ihr habt es auch während dieses Videos schon gemerkt, weil als Fritz eben gesagt hat, er fährt zu seinen Eltern, um auf der Couch ein Videospiel zu spielen, möchte man meinen, dass die Nintendo Switch die erste Wahl wäre.
Die habe ich auch tatsächlich,
aber hell no.
Die nehme ich immer für Reisen mit und die ist auch echt immer dabei. Aber ich kann tatsächlich nicht lange drauf spielen. Also was ich zum Beispiel mehr oder weniger ablehne, ist dieses Ding am Fernseher zu spielen. Weil es gibt ein paar Exklusivtitel, wo man sagen könnte, okay, da lohnt es vielleicht. Für Zelda habe ich einfach nicht die Geduld, habe ich gemerkt. Aber in der Regel ist es halt so, wenn man es am Fernsehen spielt, dann habe ich das Spiel oft in einer deutlich hübscheren Version. Dann spiele ich es auf der anderen Plattform. Ich will das halt für unterwegs spielen. Und generell ist es halt eigentlich die super Konsole. Nur, ich habe ein Riesenproblem mit den Controllern. Also ich habe mir sogar dieses Jahr so Ersatzcontroller gekauft, die so ein bisschen anders geformt waren.
Also diese Joy-Cons.
Mit den Joy-Cons, genau, die man so reinpackt. Ich habe mir andere Joy-Con-Alternative, wo man dann das Mittelteil nur einspannt, gekauft, weil ich dachte, das würde das jetzt vielleicht lösen, weil die dann so ein bisschen mehr wie das 360-Pad geformt war, auch ein bisschen für größere Hände einfach. Hat aber auch das Problem nicht gelöst. Ich weiß jetzt auch tatsächlich ganz genau, was das Problem ist. Denn auch bei den Joy-Cons sind die Sticks, das genau, das auch, ja, da sitzt es. Bei den Joy-Cons auf der rechten Seite, es geht immer um die rechte Seite, ist der Stick direkt oberhalb von den Tasten.
Mhm.
Beim PS3, PS4 oder Xbox-Controller, bei normalen Controllern, macht man in der Regel diese Bewegung vom Stick auf die Tasten. Achso, das seht ihr jetzt. Die das nur den Podcast hören, sehen das nicht. Überraschung, Überraschung. Also man macht den Daumen, fährt ihn nur so leicht von links nach rechts. Dadurch, dass die auf dem Joy-Con aber der Stick direkt oberhalb von den Tasten ist, knickt man immer den Daumen nach unten ein.
Ja.
Und diese Bewegung wird, ehrlich gesagt, finde ich nach sehr kurzer Zeit sehr unangenehm. Gerade bei Spielen wie Skyrim. Ich habe ja immer gedacht, jetzt werde ich Skyrim endlich mal richtig lange spielen. Auf dem Ding. Und habe es jetzt auch wirklich mehrmals versucht, aber mal ganz davon abgesehen, dass halt die Sticks dafür echt nicht gut geeignet sind, diese ständige Hoch- und Runterklappbewegung, ich merke richtig, das tut mir nach einer recht schnellen Zeit weh.
Ja.
Diese Bewegung ist richtig scheiße. Und ich hätte auch gedacht, dass es wesentlich mehr Alternativen zu kaufen gäbe im Internet, aber es gibt eigentlich nur dieses eine Einspanngerät und das macht es genauso untereinander. Ich würde am liebsten ein 360-Pad in der Mitte zerschneiden und das Ding dazwischen klemmen. Weil das wäre halt ideal. Das
klingt nach so einem Build-It-Video.
Und ja, hinterher
funktioniert es bestimmt.
Ja, das wäre halt, wenn ich irgendwie Ahnung von Technik hätte, würde ich es ja probieren. Aber das wäre halt die Ideallösung, wo du es so reinstecken kannst. Klar, dann ist es natürlich für Mitnehmen ein bisschen größer. Aber mein Gott, ich habe einen Rucksack bei, also ist jetzt nicht... Steckst ja nicht in die Hosentasche.
Wo wir gerade schon dabei sind, bei wie wir auf der Switch spielen und so, dann kann ich euch jetzt mal erzählen, wie peinlich das aussieht, wenn ich mit der Switch spiele. Mhm. Also, mein Problem ist, normalerweise ein Handheld, du hältst das ja dann so hoch.
Ja.
Und das wird auf Dauer aber irgendwie anstrengend.
Mhm.
So, meine präferierte Switch-Spielposition ist die, ich liege halt flach irgendwie auf einem Bett oder auf einer Couch. Ich habe die Joy-Cons ab.
Mhm.
Ich habe mein iPad zugeklappt auf meiner Brust und auf meiner Brust steht dann quasi mit diesem Ständer aufgeklappt die Switch, dass ich halt aufrecht in dieses Display reinschauen kann. Und die Joy-Cons habe ich unten an meinen ausgestreckten Armen. Und dann liege ich halt so da. Das ist halt auch so Sachen, wenn ich da jemand filmt, ist halt sofort der Internet-Idiot.
Ich finde es aber ehrlich gesagt voll geil. Ich saß letztens im Zug und habe dann auch das Mittelding aufgestellt, habe mich da über zwei Sitze so irgendwie so halb hingelegt und dann habe mit den Joy-Cons die jeden in einer Hand ein bisschen so rumgespielt. Ja. Ich hatte natürlich immer noch dieses Problem mit dem, dieser scheiß Daumenbewegung, aber es war irgendwie schon deutlich cooler. Und das Schlimme ist ja, ich habe mir echt verhältnismäßig viele Spiele für die Switch auch gekauft. Ich habe mir auch Bayonetta 1 und 2 für die Switch gekauft, weil ich das halt unbedingt gerne spielen wollte. Das werde ich auch noch, also Bayonetta 2 auf jeden Fall, dann auch am Fernseher mit dem Gamepad, weil es halt wirklich nur da gibt. Aber es ist halt, ich finde es so schade, weil ich würde da noch viel mehr Geld reinstecken, gerade weil das ja so eine schöne Indie-Spiele-Konsole ist. Mhm. Aber es geht tatsächlich einfach physikalisch nicht. Ich kann das nicht lang benutzen. Oder wenn dann, einzige Ausnahme sind Spiele, und deshalb werde ich wahrscheinlich auch über kurz oder lang größtenteils halt so auf Jump'n'Runs umsteigen. Und deshalb fände ich es auch super, wenn es Super Nintendo-Spiele geben würde. Spiele, wo du den rechten Stick nicht benutzen musst. Mhm. Und da gibt es ja durchaus recht viele. Bayonetta geht sogar halbwegs. Also, weil da hast du tatsächlich größtenteils musst du nur die Tasten drücken. Ja. Und das geht ja dann. Das ist kein Ding. Aber so von wegen, ich dachte ja auch, ich würde nochmal Wolfenstein da auch spielen, mir auch geholt, oder Doom, schön 5 Minuten gespielt, gemerkt, nee.
So, für mich auch, also da hatten wir in der anderen Folge über den Super Pile of Shame, das ist meine Abbrecherkonsole, also die meisten Spiele, die ich angefangen habe und dann liegen gelassen habe, waren auf der Switch, weil es immer so Sachen sind, im Urlaub angefangen und dann halt nie wieder zu Hause ein Setting gefunden, wo man das weiterspielen kann. Ich hoffe jetzt im Weihnachtsurlaub Celeste spielen zu können.
Aber, oh ja, das müsste eigentlich auch ganz gut gehen.
Ich fürchte aber, ich werde es wieder abbrechen. Ich habe schon so Angst davor. Gut, ein anderes Spiel, über das wir, glaube ich, auch beide sprechen können, ist auch ein großer Koop-Kracher dieses Jahr, A Way Out.
Oh ja.
Das war ein tolles
haben
Spiel.
Haben wir zusammengespielt? Ich glaube, Daniel.
Oder?
Ich weiß immer nicht, mit wem ich Sachen gespielt habe.
Ich weiß
auch nicht mehr. Vielleicht haben wir das zusammen gespielt.
Das ist übrigens auch was, ne? Inzwischen so dement, dass ich nicht mehr weiß, welche Spiele ich schon gespielt habe, nicht mehr weiß, welche Let's Plays ich zu den Spielen gemacht habe, nicht mehr weiß, mit wem ich die Let's Plays gemacht habe. Und neuer Highscore ist dieses Jahr, zu vergessen, in welchen Ländern man schon gewesen ist. Weil ich nämlich jetzt über Weihnachten nach Schweden war, nach Stockholm und war die ganze Zeit unter dem Eindruck, ja, das wäre da toll, Stockholm, da warst du ja noch nie. Und hinterher stellt sich aus, ich war da schon, ich habe mir schon die Premiere von Battlefield 4 habe ich mir da eigentlich. Ich war schon den ganzen Tag in Stockholm, hab das komplett verdrängt.
Aber hast du da irgendwas gesehen? Weil ich war auch schon mal in Stockholm. Ich habe nur den Flughafen, den Bahnhof und das Studio gesehen.
Ich hatte den ganzen
Tag
auch noch Zeit, die Innenstadt anzugucken. Alles, das habe ich auch schon mal erzählt. Einer meiner schlimmsten Geschäftsreisen war das nämlich. Ich habe mit einer digitalen Spiegelreflex den ganzen Tag Stockholm gefilmt und habe nicht gecheckt, dass das nicht Autofokus ist, sondern war halt auf manuell. Halt alles kaputt, also alles total unscharf und Schrott. Also egal.
Expertin.
A Way Out. Aber das ist ja auch ganz gar nicht so weit weg, weil, ist Joseph Fares, ist der...
Auf jeden Fall skandinavisch.
Ist das Skandinavier? Also das Studio heißt Hazelight, der Typ heißt Joseph Fares, das ist der immer hier den Stinkefinger so in die Kamera gezeigt hat bei den Game Awards. Aber ein ganz kreatives Kerlchen und auch ein echt cooles Spiel, was die gemacht haben. Nämlich das super-duper Koop-Story-Abenteuer, in dem man so in den 70er Jahren aus dem Knast ausbricht. Und wir haben das zusammengespielt.
Ich glaube auch.
Wenn es keinen gegenteiligen Videobeweis gibt.
Ich glaube auch.
Aber es ist ein tolles Spiel. Also man denkt auch lange Zeit später noch drüber nach, fand ich. Es hat vielleicht nicht so dieses... Im Spielerischen ist vielleicht vieles davon austauschbar, weil vieles sind einfach Set-Pieces mit Geschieße. Mhm. Und es gibt aber schon eine Handvoll von so coolen Koop-Mechaniken, wo man auf das Gegenüber eingehen muss, wie man zum Beispiel diesen Lüftungsschacht hochklettert. Oder das fällt mir kein zweites ein, hervorragend. Aber es gab halt schon
diverse... Also ich fand schon allein diese Verfolgungsjagd durch die Baustelle auch total geil.
Ja.
Also dass jeder dann seinen Weg hat und dann das schon auch mit den Fenstern, also wie da, wo die Action gerade intensiver ist, ist meistens dann das Fenster größer und so. Und dass es trotzdem alles funktioniert, dieses gemeinsame eine Geschichte zu erleben, ist ja in der Regel in Koop-Spielen immer so dieses, was hat die Story-Figur da gerade gesagt? Ne, weiß nicht, ich habe gerade jemandem ins Gesicht geschossen. Dann wird es ja wohl nicht so wichtig. Also so Gears ist so ein typisches, das macht Spaß im Koop. Aber du kriegst halt von den Funksprüchen, wenn sie nicht gerade in der Zwischensequenz sind, die abgetrennt ist und nicht einer auf Überspringen drückt, kriegst du von den Zwischenrufen im laufenden Spiel ja kaum was mit, weil du ja selber die ganze Zeit irgendwie Sachen erzählst.
Das ist wirklich ein Riesenproblem, mit dem jetzt ganz viele von den kommenden oder auch jetzt schon aktuellen Multiplayer-Spielen zu kämpfen haben. Auch als Anthem wird das nächste sein, was das Problem hat.
Gott sei Dank ist da keine große Geschichte drin. So super.
Wie das ja, hier. Aber also es wird ja trotzdem auch die ganze Zeit Funksprüche und sowas geben. Also man muss dann schon, da müssen Designer eigentlich
neue Lösungen finden.
Neue Lösungen dafür finden, ja. Und das ist, wird, glaube ich, immer unterschätzt, dass die Leute einfach sagen, ja, wir haben halt jetzt für den Solo-Spieler hier die ganze Zeit Banter von den NPCs.
Ja.
Aber eigentlich labern den immer auch andere Leute irgendwie zu und das ist ja dann irgendwie schlecht, ihm zu folgen und in A Way Out. Einfach weil du ja keine, es gab ja nichts, außer die Story zu erleben. Mhm. Ist ja nicht so, dass du da, ich level jetzt hier mal kurz meinen Sträfling in der Zwischenzeit hoch oder so, sondern
die Pfeile verbessert.
Du musst dich halt auf diese Story konzentrieren, darum geht es in dem Spiel und das haben sie halt sehr, sehr gut umgesetzt und auch echt tolles Finale und also wendungsreiche Geschichte, richtig, richtig Spaß gemacht.
Ja.
Und wie auch schon bei Brothers, ich wünsche mir keinen zweiten Teil, sondern ich wünsche mir, dass dieses Studio mit dem gleichen Spirit und dem gleichen Elan halt das nächste Projekt angeht.
Ja, auf jeden Fall. Das Ende fand ich ein bisschen streitbar, weil es ein bisschen aufgezwungen wirkt. Aber da wollen wir nichts verraten.
Ja.
Schaut euch Let's Play an oder verschenkt das Spiel, denn das ist ein schönes, kann man auch verschenken, Spiel. Und der zweite braucht das ja nicht, weil du ja...
Das stimmt.
Entweder in einem System das Zusammenspiel... Nee, warte mal. Nee, Moment.
Du kannst es doch Offline-Koop spielen und du kannst doch Online-Koop auch spielen.
Stimmt, genau. Und da braucht der zweite Spieler die Version nicht. So, weil das ja immer grundsätzlich ein Koop-Spiel ist.
Ja.
Du kannst ja gar nicht alleine spielen. Also war ein tolles...
Was ist das so eigentlich für ein Wahnsinns-Podcast? Das ist Jahresrückblick und Geschenketipps-Sendung auf einmal.
Ja, also ihr müsst dafür doppelt zahlen. Tut mir leid. Das geht jetzt nicht anders.
Gut, was ist dein nächstes Thema?
Ja, witzigerweise, wo wir gerade bei Destiny sind, ich habe tatsächlich dieses Jahr endlich mal Destiny durchgespielt. Oder soweit das im Story-Content geht. Denn jetzt kamen ja auch die zwei kleinen DLCs und der große DLC, also Forsaken, raus. Und da gab es dann dieses Angebot, Destiny 2 auf dem PC kostenlos runterladen. Gut, das hatte ich jetzt schon. Und dann aber auch, dann musstest du nur noch den DLC dazu kaufen. Und hast ja auch die ersten beiden DLCs bekommen, also den großen DLC. Und ich fand, also wenn man das gemacht hat, dann hat man für 40 Euro, gerade auf dem PC, ein fantastisches Shooter-Erlebnis gekriegt, was gerade auf dem PC auch so toll aussieht. Also wer einmal Destiny in 60 Frames erlebt hat, kann, glaube ich, nicht zurückgehen auf die Konsolen, wo es ja immer nur 30 Frames ist.
Mhm.
Das ist schon ein Wahnsinnsunterschied. Und da kriegt man dann auch ein richtig großes Paket. Das ist ja immer dieses Problem, dass du bei Destiny halt der Angearschte bist, wenn du von Anfang an mitmachst, weil du halt so wenig Content kriegst.
Mein Name ist Michael Obermeier und ich war zweimal bei Destiny von Anfang an dabei.
Ich habe ja auch von Anfang an gespielt, aber habe dann recht schnell unterbrochen auch. Also ich habe damals mit Franz angefangen zu spielen und wir haben aber irgendwann nicht mehr weitergespielt. Und jetzt wollte ich aber mal einfach alles nochmal sehen und erleben. Habe es auch tatsächlich alles alleine gespielt. Bis jetzt auf sowas wie Strikes, ne?
Ja.
Die Raids habe ich natürlich nicht gespielt. Und fand das so toll, auch gerade das Forsaken, was das für ein Kunstwerk ist, einfach auch optisch. Also was gerade Forsaken für unfassbar schöne Levelumgebungen hat.
Mhm.
Also künstlerisch ist das so ein Hingucker. Meistens guckt man eben nicht hin, weil man ständig rumkämpft, aber auch wie gut einfach, das merkt man einfach immer wieder, wie gut das Run-and-Gun-Gameplay in diesem Spiel ist. Was das für eine saubere Arbeit ist, fantastisch. Und jetzt hatte ich heute auch den Vorteil, das Spiel ist so gut nachgepatcht und hingebaut gewesen zu dem Zeitpunkt, wo ich es gespielt habe, dass diese ganzen Nervereien, die am Anfang durchaus ein bisschen gestört haben, auch so mit von wegen, wo darf man eine Waffe hinlegen und tralala, das ist alles durch gewesen. Also als ich das jetzt gespielt habe, war alles paletti.
Die haben das ja jetzt so geändert, dass du nicht mehr angewiesen bist auf diese, was ist in deinem Power-Weapon-Slot und was ist sowas.
Genau,
und
das genau, jetzt frei genau. Du kannst alles, und das war halt für mich ein super Wiedereinstiegspunkt, so nach dem Motto, hey, jetzt ist es richtig cool spielbar.
Mhm.
Und ich habe da bestimmt, also da sind Singleplayer-Inhalte, 30 Stunden sind da durchaus drin.
Ja.
Also das war einfach ein tolles Erlebnis. Gerade wenn man dann den Bogen aus Forsaken kriegt. Mein Gott, was macht dieser Bogen Spaß?
Ich habe das immer noch nicht gespielt, Forsaken, weil mich Destiny 2 dann irgendwann komplett verloren hat nach dem zweiten DLC. Und irgendwie, ich wollte nicht schon wieder Geld ausgeben für Destiny, um dann kurz mich zu erfreuen, um dann gleich wieder enttäuscht zu werden. Aber das ist ja auch bei mir...
Es kann sein, dass ich noch ein Key für die PC-Version habe.
Schauen wir mal.
Komplett.
Tausche gegen God of War.
Ja, es kann echt sein, dass ich noch.
Ja, aber also, was du sagst, ist richtig. Wenn man Destiny spielt, dann merkt man erst, wie viel es wert ist, gutes Run and Gun hinzukriegen, weil so viele andere Shooter das bis heute nicht hinkriegen.
Ja, ja.
Das ist leider schade.
Das Blöde ist, jetzt haben sie mit diesem Jahr 2-Zeug ja auch wieder angefangen, was halt auch schon wieder nach so einem Klecks Verteilung aussieht. Ja. Also dieses, ey, ich kaufe mir kein Jahr 2 Pass für diese Mini-Inhalte, die da drin sind, und dieses Nachgrinden nach irgendwelchen Waffen. Das heißt, ich habe 2 Mal so ein bisschen was gemacht und dann war aber auch gut, dann war ich an so einem Punkt, ey, Leute, ich schnall schon, ab jetzt ist die Verarsche-Phase, das sogenannte Endgame. Endgame, ehrlich gesagt, ich find Endgame ist für mich immer gleichzusetzen mit Assi-Gameplay. Da kommt eigentlich nur noch...
Ich dachte, du brauchst jetzt kurz ein paar Sekunden, um dann eine diplomatische Antwort dafür zu
geben. Das ist halt nur noch Zeitverschwender-Gameplay. Da wirst du als Kunde eigentlich permanent nur noch verarscht, weil es nur noch um Grind geht und nur noch um Sachen in die Länge ziehen. Da kommt nicht mehr... Gut, die Raids sind jetzt nochmal eine Ausnahme, aber auch das ist... Den Raid würde ich einmal machen, zu sehen, was da ist, und das war's dann. Ich würde da nicht das so von wegen, oh, ich mache jetzt jede Woche einen Raid. Nein, andere Leute haben auch schöne Spiele gemacht und da werde ich die Zeit reinstecken.
Das ist übrigens doof. Auch so was mit den Raids. Also ich habe ja jetzt mit Julius zusammen für Destiny 2 ein paar Raids mitgespielt. Und so cool das irgendwie ist, zum einen macht man sich ja gar keine Vorstellung, wie das so abläuft, weil das ist ja echt komplexer Shit. Also da gibt es ja dann die Raids, die in Destiny 2 sind, die erinnern ja mehr an so eine Game-Show, was du da tun musst. Also du musst ja wirklich dann komplett abgestimmt im richtigen Moment so ein Feld anschießen, um dann so ein Hindernisparcours durchzulaufen, und wenn da einer einen Fehler macht, dann fällt das wie so ein Kartenhaus zusammen für alle. Und dann denke ich mir aber im Nachhinein, ich finde, das passt überhaupt nicht in dieses Spiel rein. Also ich finde, das ist überhaupt nicht die Art Spiel, die sowas haben. Hunderte, tausende Leute rund um den Globus werden jetzt sagen, du Vollidiot, wir machen das halt liebend gern und haben da Spaß damit. Aber ich finde, irgendwie auf Destiny wirkt das aufgepfropft, wie das überhaupt auf alle Spiele Raids aufgepfropft wirken. Weil es ist ja immer dieses, man soll doch sich so wie so ein Held fühlen. Und dann geht man da immer zu, was weiß ich, wie viel hin und mobbt dann irgend so einen armen Typen kaputt. Also ich fand das bei hier in den Warcraft-Spielen immer so. Was hat denn das noch mit heldenhaft zu tun, wenn 40 Leute irgendwie Illidan kaputt hauen oder Arthas? Das ist doch nicht fair. Sollten das.
Michael Obermeier, er tritt auf dem Schulhof für dich ein.
Ja.
Ruf ihn an. Jetzt. Aber ganz kurz, ich wollte eine Sache noch kurz sagen zu Destiny. Das Einzige, was ich echt immer noch total nervig finde an Destiny und generell an dieser Art von Spiel, ist, dass ich das Gefühl habe, also dass diese Spiele nie wissen, wenn es vorbei ist. Ich meine, bei Destiny kommt irgendwann der Abspann, dann geht es noch ewig weiter. Also Destiny Hauptspiel. Kommen noch ständig so Quests, wo du nicht genau weißt, ist es jetzt gerade nochmal richtig guter Inhalt? Komme ich nochmal in ein neues Gebiet? Sehe ich nochmal neue Gegner? Kriege ich nochmal ein bisschen Story? Oder ist es schon Verarsche-Inhalt? Also mache ich irgendwie für eine bescheuerte legendäre Waffe 5 Wochen lang Schwachsinn. Und das ist es ja. Das ist alles Verarsche-Gameplay, ganz ehrlich. Und bei Forsaken ist es genauso. Sogar noch krasser, da spielst du die Kampagne durch von Forsaken, die Story-Missionen, die jetzt nicht sonderlich lang sind, aber sind cool. Dann kommt so ein Name des Add-ons, Bild, und dann denkst du, okay, gut, dann kommen jetzt vielleicht noch so ein paar kleine Platzhalter-Quests. Nein, da kommt nochmal ein komplettes riesiges, oder was heißt riesig, aber recht großes und wunderschönes Gebiet. Diese komische, vergessene Stadt oder wie auch immer das Ding da heißt. Das ist alles nach der Kampagne, es ist wunderschön, das sind nochmal ich übertreibe immer so, aber es sind immer noch eine Handvoll Story-Missionen drin, auch nochmal coole Gegner, nochmal coole Elemente, aber dass diese Spiele immer nicht wissen, also ich fände es halt gut, wenn irgendwann so Schranke kommen würde, ey Leute, ab hier ist für Leute, die einfach zu viel Freizeit haben und nur dieses eine Spiel spielen wollen, also ab hier ist die Verarsche-Schranke. Und ich fände halt gut, wenn die irgendwo wäre und da bleibe ich dann stehen.
You need to be this gullible to play the endgame.
Ja, ja, ja. Vielleicht ist das der Ossi, der mir spricht. Wir mögen es, irgendwo an eine Grenze zu kommen und zu merken, hier geht's nicht weiter.
Schlagbaum hoch.
Ja. Aber das ist echt, und das haben diese Spiele ja alle. Bei Destiny, bei The Division hast du es ja auch so, dieses, das Zeug, was jetzt hier noch angezeigt wird auf der Karte, lohnt das irgendwas? Wird da irgendwas Tolles sein? Oder ist das nur so ein, da mache ich denselben Scheiß wie immer, um 5 Punkte zu kriegen, um dann irgendwie eine 5 Punkte bessere Waffe zu kriegen?
Ich fürchte, unsere illustren Meinungen werden nicht die Geldbeutel dieser Welt ausstechen.
Das wird bei Anthem auch so laufen, garantiert. So aber wenigstens eine saftige Bewertung für die Alpha hinterlassen. Freu dich drauf. Wird den scheißegal sein, aber mein Gott.
Was wollte ich jetzt noch sagen? Achso, bevor ich es vergesse, ein Spiel, das ich jetzt endlich mal sprechen kann, weil ich wollte schon das ganze Jahr...
Weil dir vorher mal das Wort verboten
wurde. Ich wollte schon das ganze Jahr schon mal für GameStar-Videos dazu machen, jetzt ist dann irgendwie auch Weihnachtsurlaub, wir schaffen es nicht mehr. Aber mein Gameplay-Highlight dieses Jahr, mein Spiele-Highlight in Sachen Gameplay, ist der Mooncrash-DLC für Prey gewesen.
Ah.
da liege ich dir ja auch schon seit Monaten in den Ohren. Wir sind ja beide große Freunde von dem neuen Prey von Arkane. Wenn ihr das nicht gespielt habt, shame on you. Tut es jetzt.
Gerade noch Multiplayer rauskommen, ne?
Genau. Ist aber scheiße. Ist nicht gut. Nee. Hab ich nicht ausprobiert.
Wird gerade in der Luft zerrissen. Ist lieblos hingeschludert. Aber das sollte man auch nicht für Multiplayer. Das ist so ein Spiel, ja. Wir brauchen noch Multiplayer. Das ist ein richtig geiles Singleplayer-Spiel.
Also Moon Crash, ne? Das eigentliche Prey ist ja so eine richtig Story-Kampagne, die schon unterschiedliche Verzweigungen zulässt, aber du hast halt schon ein klar definiertes Narrativ, wie das abläuft, und es gibt halt ein gutes oder ein böses Ende, aber im Großen und Ganzen so viel Freiheit hast du nicht. Du kannst dich zwar schon auf dieser Station frei bewegen, aber du musst zu bestimmten Punkten, zu bestimmten Orten dahin. Moon Crash ist jetzt quasi, nimmt das den ganzen Gameplay-Unterbau, also das mit diesen Physikspielereien und diese Alien-Fähigkeiten und eben Waffen und Ausrüstung und so, und macht ein Roguelike draus. Du bist in so einer Simulation und sollst rausfinden, was bei so einer total zerstörten Laboreinrichtung auf dem Mond schiefgegangen ist. Und du spielst halt einen Hacker, der in einem Satelliten im Orbit des Monds kreist, und der soll dann quasi mit so Datenfragmenten die Schicksale von unterschiedlichen Figuren nachspielen. Und dann schaltest du halt nach und nach diese Figuren frei. Und das klingt jetzt alles mega theoretisch und müsst ihr eigentlich gar nicht wissen. Was ihr wissen müsst, ist, das ist wirklich die spielbare Form von so einem Alien-Film. Also ich meine jetzt nicht im Sinne von eine Filmumsetzung von Aliens oder so, sondern es ist das, was den Charakteren in einem Aliens-Film abverlangt wird. Die landen in irgendeiner fucking Katastrophensituation und müssen irgendwie damit klarkommen, da lebend rauszukommen. Und es passieren dauernd unvorhergesehene Dinge. Und das ist halt da zum Beispiel auch so. Ein Erlebnis, was ich nie vergessen werde, ist, du hast unterschiedliche Quadranten von dieser Station. Mhm. Es gibt halt dann so einen Crew-Bereich, es gibt einen Laborbereich, es gibt so einen Bergwerksbereich. Mhm. Und ganz im Zentrum ist wie so eine Art Innenhof, aber das ist natürlich alles mit so einem Kraftfeld überdeckt. Das ist aber dann auch Schwerelosigkeit. Und in diesem Innenbereich ist dann quasi der Generator. Und dann kannst du bei diesem Generator bestimmte Quadranten komplett abschalten. Dann ist da halt kein Strom mehr. Manchmal machst das nicht du, sondern manchmal ist das so, denn bei jedem Spielstart sind quasi andere Ausgangssituationen. Und je länger du das auch spielst, umso schlimmer wird das auch. Also dann sind viel mehr Außerirdische da, die sind viel stärker. Es ist dann irgendwie Giftgasbelastung, es ist halt der Strom ausgeschaltet, es sind irgendwie ganze Teile geflutet und stehen unter Strom, es ist alles brennt. Und du musst halt immer damit klarkommen. Mhm. Und es ist halt auch so ein geil intelligentes System, oder vielleicht ist es auch alles riesiger Zufall gewesen, dass immer das Letzte, was du jetzt noch brauchen kannst, das geht dann natürlich noch schief. Zum Beispiel, ich habe eine von den Charakteren, die man da spielt, die hat diese Typhoon, so heißen diese Außerirdischen, diese Fähigkeiten. Und du kannst die ja eben auch dann leveln. Also du kannst dann immer stärkere Alien-Fähigkeiten haben. Nur irgendwann hast du so viele Alien-Bauteile in dir drin, dass sich die ganzen Sicherheitsanlagen von der Station nicht mehr als Menschen wahrnehmen, sondern die sagen, DNA so verändert, du bist ein Alien. Mhm. Das heißt, alle Selbstschussanlagen und so schießen dann alle auf dich. Ja. Du musst aber in einen sehr stark bewachten Sektor rein, um eben eine von diesen, es gibt auch mehrere Quests, die man dann kriegt, zu erfüllen. Also dachte ich mir, okay, dann mache ich halt jetzt quasi einfach den Strom in diesem ganzen Quadranten aus. Mhm. Mache halt den Strom in diesem ganzen Quadranten aus, komm dann rein, dann sind aber die, alle Fahrstühle abgestellt. Das ganze Treppenhaus steht in Flammen und ich muss jetzt irgendwie 5 Etagen nach oben.
Scheiße.
Bin auch schon auf dem Weg dahin von in diesem Innenhof von so einem Riesen-Alien angegriffen worden, was einen ständig mit so Geröll beschmeißt. Und wenn dich das trifft, dann brechen die halt auch Knochen. Dann hatte ich halt quasi völlig so John McClane-Style gebrochene Beine. Das heißt, kann nur noch sehr langsam gehen und blute halt auch schon alles voll. Also mit jeder Bewegung, die ich halt mache, blutet das halt mehr. Und hab dann, es gibt ja in Prey diese Glue-Gun, also diese Klebewaffe, mit der man sich halt auch so auf Treppen
selber richten und sich zu kleben.
Theoretisch wäre das sinnvoll gewesen, ging aber nicht. Und dann habe ich tatsächlich 5 Etagen in diesem Turbolift
hochgeklebt.
Also mir quasi immer so die Ecken voll gemacht, dann rüber gesprungen und halt dann wirklich so ho, 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 Motherfucker, wie sich dann da ganz oben völlig im Arsch aus diesem Schacht rausgekommen. Und also das Ziel des Spiels ist so ein bisschen, von allen eben das Schicksal zu erfahren und dann alle in so einer krassen Ocean's 11-Operation in einem Run entkommen zu lassen, über unterschiedliche Arten. Also eine geht zum Shuttle, der andere nimmt einen Teleporter, die andere lädt irgendwie ihren Verstand über ein Netzwerk hoch und so. Und das eben alles rauszufinden, wie diese Station funktioniert, wie das alles zusammenhängt, welche Sicherheitssysteme du manipulieren kannst, so geil. Also wirklich, ich konnte es nicht fassen, wie geil das ist. Und ich konnte nicht fassen, wie das wirklich an allen vorbeigegangen ist. Das hat niemand gekauft.
Ja, das haben sie ja zur E3 2018 auf der E3 angekündigt und auch gleich veröffentlicht. Generell ist sowas ja immer eine ganz nette Idee, sofort was zu veröffentlichen, aber ich glaube, bei dem Ding war es eher vom Nachteil, weil das völlig untergegangen ist dadurch. Ja. Und ich hatte direkt vorher mit den Entwicklern auch gesprochen, da haben sie mir das alles ein bisschen erklärt, dass sie, auch wenn sie nochmal ein zweites Prey machen dürften, die werden nie wieder Spiele in diese Richtung machen dürfen, die müssen jetzt auch Multiplayer-Shooter machen, weil das alle spielen wollen, wahrscheinlich ja. Den nächsten Helden, Survival, tralala. Aber wenn sie nochmal so ein Spiel in diese Richtung machen würden, würden sie eben auch sehr gerne wollen, dass das so dynamisch wird, wie sie es mit diesem Prey-DLC versucht haben, schon zu entwickeln. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, deshalb ist es auch kaum beachtet worden, das ist ein sehr hoher Zufallsfaktor bei dieser Sache. Es kann auch ganz viel eher schief gehen und dann keinen Spaß machen. Zum Beispiel unser Tester, deshalb hat es auch nicht so eine sonderlich hohe Wertung gekriegt, der hat eher quasi Bad Runs gehabt. Und dann kann es auch sehr schnell sehr nerven. Das ist eine unglaublich schwierig zu balancierende Geschichte ja. Und auch schwer zu vermitteln. Und dieses Genre ist ja grundsätzlich so wahnsinnig schwer zu vermitteln. Das stirbt ja aus. Das ist ja Hitman auch dieses Jahr völlig gefloppt. Also alles in diese Richtung ist in den letzten Jahren total gefloppt. Mhm. Und das wird, glaube ich, schwierig werden, da in die Richtung noch mal ein bisschen mehr zu machen. Aber grundsätzlich ist das, also, ich glaube, ich muss auch echt noch mal...
Das Blöde ist ja, ich wollte ja immer quasi noch Videomaterial dazu aufnehmen. Das Blöde ist, wenn man das durchgespielt hat, dann ist der Spielstand weg. Dann sagt das, Dankeschön. Und dann hast du nur noch ein Savegame und das Savegame ist, den Abspann gucken. Thanks.
Also kannst du wieder von vorne anfangen.
Ich kann wieder von vorne anfangen, ja. Ja. Und da fehlt natürlich alles. Aber spielt das. Super gut.
Ja, wir sind schon ganz gut in der Zeit. Ich habe auch mal ein bisschen geguckt, was ich eigentlich noch so an Themen drauf habe. Ich glaube, ich kann ein paar Themen bündeln, und zwar unter dem Sammelbegriff Koop. Ich muss gestehen, dieses Jahr war für mich ein sehr starkes Koop-Jahr. Ich bin ja eigentlich nicht so der Multiplayer-Spieler, weil ich nicht gerne irgendwie mit anderen Leuten zusammenspiele. Aber dadurch, dass wir jetzt auch regelmäßig streamen, haben wir auch viele Koop-Spiele gespielt. Und ich bin immer wärmer geworden mit Koop-Spielen. Man muss immer ein bisschen gucken, welche man da nimmt. Aber ich hatte dieses Jahr echt coole Koop-Erfahrungen als Spiel und bin jetzt auch dem generell grundsätzlich viel offener. Also ich freue mich immer total haben wir gewechselt auf den Montag, weil das meistens ein bisschen auch eine überschaubare Erfahrung ist. Ich habe so viel Arbeit inzwischen, dass ich nicht mehr zu spielen so richtig komme. Und ich weiß zum Beispiel immer am Montag ist dieses, hey, 3 Stunden meistens ein Koop-Spiel spielen und trotzdem eine befriedigende Erfahrung zu haben, selbst wenn ich es nicht fertig spiele.
Ja.
So dieses Gefühl von, oh, heute habe ich was Rundes gemacht, was Rundes erlebt, was ich total befriedigend finde, weil ich gerne Sachen mal abschließe. Und da war dieses Jahr halt voll mit coolen Koop-Erfahrungen, selbst wenn man sie alleine gespielt hat. Zum Beispiel, ich habe den Koop-Modus von Black Ops 4 alleine ein bisschen gespielt, weil man den mit Bots spielen kann dieses Mal, zum ersten Mal. Okay. Und da kriegt man, ich wollte den immer mal spielen, den Koop-Modus von Call of Duty, aber ich kenne ja niemanden, der das irgendwie mag. Und mit fremden Leuten wollte ich nicht spielen, weil das so... Man muss auch viel miteinander reden und koordinieren und so. Aber diese KI bei Black Ops 4 ist gut genug, um uns auf einen leichten Modus, vielleicht scheinbar auch auf einen normalen Modus, ordentlich spielen zu können. Und die quatschen die ganze Zeit, da ist viel Story drin. Das ist richtig, richtig geil. Das fand ich auch schon mal super. Overkill The Walking Dead hat mir Spaß gemacht, trotz der ganzen Probleme, die das Ding hat, weil einfach die Atmosphäre cool ist. Ich erwische mich momentan dabei, ich sehe die ganzen Schwächen und ich würde die auch, also, wenn ich das jetzt irgendwie testen müsste oder so, hätte das Ding keine Chance. Aber für mich, ich kann mir da so einen kleinen Teil Glück rausnehmen und Befriedigung rausnehmen, der für mich echt gut funktioniert, weil ich erwische mich total oft dabei, dass ich jetzt abends kurz vorm Einschlafen nochmal eine Mission Overkill spiele. Sogar auch teilweise mit Fremden, weil es immer ganz interessant ist, so von wegen, hey, wirst du diesmal mit Leuten spielen, die clever sind, die verstehen, dass man leise sein muss oder kriegst du Vollidioten? Was im Setting von diesem Walking Dead, finde ich, irgendwie total reinpasst. Weil das ist ja typisch so dieses, ja, ist Zombie-Apokalypse und was ist? Du bist nur mit Vollidioten unterwegs. und das passt alles irgendwie ganz gut zusammen. Das Generation Zero, finde ich, war jetzt, obwohl es nur die Alpha war, ein fantastisches Erlebnis. Ich freue mich da so auf nächstes Jahr.
Ja.
Das war so gut. Hat so einen Spaß gemacht. Jetzt vor ein paar Tagen das Ashen zusammen mit Daniel im Koop auf der Xbox One. Auch so geil, wo ich auch so die ganze Zeit so dachte, ach, ich würde so gerne diese ganzen Souls-Spiele so komplett im Koop durchspielen, aber man kann die ja, die sind ja sehr restriktiv, was das Koop angeht.
Ja, du musst ja nach dem nächsten neu Boss,
genau.
Und, so, ja.
Und auch cool. Ashen ist dann auch nicht ganz komplett. Ich verstehe schon, warum sie das so machen, weil du halt sonst den Schwierigkeitsgrad zu leicht aushebeln kannst, aber das
war echt so ein Koop, ja. Witzigerweise hätte Far Cry das auch sein können. Aber Far Cry, finde ich, hat irgendwie einen komischen Koop-Modus mit diesem, dass der andere Spieler dann nichts von der Progression mitbekommt und so. Ja. Und komischerweise, ich wollte auch Far Cry, ehrlich gesagt, lieber alleine erleben. Weil es ja doch sehr storylastig ist, bis man irgendwann mal merkt, dass es leider diese drei Regionen so belanglos diesmal war. Das decke ich gleich noch das Far Cry-Thema ab. Was gut, das einzige Einzelspiel war. Ich fand das mit dem Setting eigentlich ganz cool bei Far Cry. Auch wenn es natürlich unsinnig, also die Erklärungen halten nicht lang. Ne? Ey, ihr habt Flugzeuge, fliegt halt mal raus aus dem Gebiet oder ruft die Nationalgarde und
die ganzen Scheiß. Hey, wir sind die Bösen. Wir lassen den Helden 16 Mal davonkommen. Ja. Was?
Aber ich mag grundsätzlich so dieses Rumlaufen und Rumschießen in Far Cry, das finde ich alles schon irgendwie ganz, ganz spaßig. Ich habe es auch mit Low HUD gespielt. Also ich spiele wirklich so ein Spiel inzwischen sehr gerne fast komplett ohne HUD. Das hat alles Spaß gemacht, aber es war dadurch durch diese Dreiteilung der Welt und dadurch, dass jedes so eine Art Mini-Kampagne war, die irgendwie in der Bedeutungslosigkeit endeten, hatte es keinen Zug so richtig mehr für mich. Also gerade die letzte Kampagne habe ich wirklich nur noch so, naja, ich arbeite das Zeug jetzt hier ab. Ja. So richtig gut gemacht waren die Missionen auch nicht. So cool die Welt war und so cool manche Setpieces waren. Also gerade so dieses, es gab doch dieses eine Hotel, was da so schön, das ist so super Setpieces. Ja. Und die Missionen dazu, total öde. Und es kommt halt alles, finde ich, nicht an den Zug von Far Cry 3 ran. Far Cry 3 war für mich immer noch so das überraschendste, ziehendste, auch mitreißendste von der Figur. Man kann über diesen Teenager da streiten, aber ich wusste, was ich da zu tun habe. Ich fand auch zum Beispiel das total dumm, dass man in Far Cry 5 zwischen Frau und Mann wählen konnte.
Und dann ist überhaupt kein...
Genau. Ja. Also was ich grundsätzlich finde ich super, wenn das geht, weil ich spiele auch in Spielen immer, ich wähle lieber eine Frau zum Spielen. Und die einzige Konsequenz daraus ist, meine Figur redet nicht mehr, hat keinen Charakter mehr und der einzige Unterschied ist, die Art und Weise, wie sie stöhnt, wenn sie was wegschiebt, ist anders. Das ist so, ich habe mich so geärgert, das ist so ein Schritt zurück gewesen. Ich frage mich
das immer, also warum ist es denn mit den Far Cry Spielen so, weil auch ja hier dieser, wie ist der AJ Gale aus dem 4., der war ja auch schon quasi null Persönlichkeit mehr. Ja. Warum muss das denn, warum kann es denn kein interessanter Charakter sein?
Keine Ahnung.
Also,
ich glaube, da ist diese komische Philosophie von wegen, dass er...
Dass jeder, der Böse immer der coole Charakter sein muss.
Aber das war, fand ich dieses Mal auch echt öde. Ich fand die so, so 0815 schablonemäßig.
Wenn ich dir jetzt eine Gegenüberstellung zeige, welcher von denen war in dem neuen Far Cry der Bösewicht, die würde ich nicht mehr zusammenkriegen. Den einen Reverend mit der gelben Brille sie mit dem weißen Kleid. Und dann hat noch irgend so ein Typ, der so eine Frisur hat wie ich und vielleicht nochmal so einer und nochmal so einer.
Also von dieser Idee vom dritten Teil mit diesem markanten Bösewicht, das ist auch zu einer Schablone geworden.
Ja.
Also überhaupt nicht mehr richtig. Ja, keine Ahnung, wie ich das. Ich freue mich trotzdem komischerweise auf das Far Cry New Dawn.
Ja, aber das hat auch einen ganz bestimmten Grund, weil ich nämlich am Ende von Far Cry 5 dachte, ich meine, inzwischen hat es jetzt jeder mitbekommen, was da passiert ist, dachte ich mir, ich will lieber das spielen.
Ja.
Warum musste ich das lange Ding vorher spielen?
Ja.
Was wäre das für ein geiler Mid-Game-Plot-Twist gewesen, wenn mitten im Spiel die Apokalypse ist und dann spielt es halt irgendwie 20 Jahre später.
Ja.
Da ich mir so, boah, das wäre der Hammer gewesen, aber nein, wir
machen halt ein neues Spiel draus.
Ja.
Aber da freue ich mich komischerweise eher mehr drauf, weil das ganze Setting, auch dieses, das passt, da passt das Abgedrehte auch wieder mehr rein. Und da stört es mich auch nicht, dass es dann in den USA ist, weil dass da dann von außen keiner mehr kommt zum Helfen, verstehe ich schon, wenn überall die Atombomben gefallen sind.
Ja, das mit dem Abgedrehten und so, das ist, ich finde, das ist bei Far Cry, hat das sehr so diesen Lost in Translation-Charme. Ich finde irgendwie, das ist so der Versuch von einem aus Frankreich beheimateten, aber international operierenden Unternehmen, so diesen amerikanischen Geist zu verstehen. Und ich finde, ganz oft ist das so tonal daneben. Also ich finde, das ist keine clevere Satire oder das ist nicht...
Nee, gar nicht.
Das ist auch nicht... Obwohl die so viel Aufwand betreiben, also da ja auch Land und Leute kennenzulernen, die schicken ja unglaubliche Research-Teams und riesige Archive und so. Ich finde so wirklich so dieses, was diese Region jetzt so ausmacht, das kommt überhaupt nicht rüber.
Nee, gar nicht.
Das ist halt immer sehr so ein Abziehbildchen, wie man sich das halt einfach von ganz weit weg vorstellt.
Immer in den Slapstick einfach.
Ja.
Und Slapstick ist, man würde das nicht meinen, aber ist keine so leichte Sache. Das muss man schon richtig, richtig gut können. Ich hätte auch ehrlich gesagt gerne mal wieder ein ernstes Far Cry. Was auch seine Geschichten ernst nehmen muss. Weil sie ziehen sich dann immer so darauf zurück, ja, aber es ist ja eine Quatsch und jetzt kommt hier wieder der lustige, abgedrehte Typ-Geschichte. Macht doch mal wieder eine ernste Geschichte und zeigt mal, dass ihr das, aber jetzt nicht so übertrieben von wegen, ja, ernst,
ist noch brutaler. Das ist damit nicht gemeint, sondern eine geerdete Geschichte. Ja. Aber das, mein Gott, das konnte ja GTA auch nicht. Also das ist ja, das können sie ja alle nicht. Gut, Red Dead kann ich nicht sagen, ich habe noch nicht gespielt. Das kann es ja scheinbar ein bisschen besser.
Wir sind bei der Marke von einer Stunde angekommen. Das heißt, wir machen an dieser Stelle eine Pause. Wir haben auch noch was zu besprechen, oder?
Ein bisschen was haben wir noch. Ja,
also, dann gibt es noch mal eine zweite Folge mit dem besten Jahresrückblick des Jahres.
Ciao.